willkommen zu einer neuen Folge Fifi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria und ich bin deine Host in diesem Podcast. Seit über 10 Jahren arbeite ich in der Verhaltensberatung und im Hundetraining. Außerdem bin ich die Gründerin von Fifi und Struppi, deinem digitalen Zuhause für faire und bedürfnisorientierte Hundeerziehung. In letzter Zeit bemerke ich wieder vermehrt, dass aufgrund der Rasse eines Hundes sehr schnell auf bestimmte Verhaltensweisen, Erklärungen oder auch Klischees geschlossen wird und das teilweise in einer echt, ja, fast schon gefährlichen Art und Weise. Genau das besprechen wir in der heutigen Folge und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich habe vor einigen Tagen beziehungsweise in den letzten Wochen vermehrt und vor einigen Tagen ist es mir dann so richtig bewusst aufgefallen, Videos gesehen, in welchen, machen wir es gleich an einem konkreten Beispiel, ein Pudel oder Pudelmix gezeigt wurde und sein Essverhalten thematisiert wurde und dann wurde irgendwie so daraus, also der Hund hat schlecht gefressen, das ist, liegt glaube ich auf der Hand, ein mäkeliger Esser, so wurde es bezeichnet und dann wurde recht schnell gesagt, ich habe alles ausprobiert, aber ich habe mich mit anderen PudelhalterInnen auseinandergesetzt und wir sind irgendwie dazu gekommen zu sagen, das ist so ein typisches Pudelding. Und seitdem mache ich XYZ oder ignoriere bzw. akzeptiere es einfach, dass mein Hund mal tagelang nichts isst und dann halt mal wieder 1-2 Mahlzeiten zu sich nimmt. So nach dem Motto, ist halt so ein Pudelding. Und ich gehe bei solchen Dingen, wenn es Videos sind, die ich auf Social Media sehe, ich bin so eine richtige Kommentarleserin. Also ich weiß nicht warum, aber ich finde die Kommentare oftmals, also jetzt bei jeglichen Dingen, nicht nur bei Hundeerziehung, bei Hundevideos. Ich finde die Kommentare oftmals spannender als die Videos selbst. Ich weiß auch nicht. Ich gucke mir gerne so den, ich habe so das Gefühl, ich kann so einen kleinen Blick in die Gesellschaft werfen, so in die durchschnittliche Meinung der Gesellschaft, wenn ich da durch die Kommentare scrolle. Natürlich ist es total gebiased davon, wer diese Social-Media-Plattform nutzt und auch diesen Account findet und kommentiert. Aber doch, ich glaube, man findet da einen ganz guten Überblick darüber, was Leute halt darüber denken. So, und in diesem Fall, also bei Politik und so weiter, echt ganz spannend. Kannst gerne mal machen, falls du es noch nicht machst. Ich bin totale Kommentarleserin. Genau, aber gut. Ja, ich habe ja auch Soziologie studiert. Ich gucke natürlich mir gerne auch immer an, was ist denn so ein gesellschaftliches Mittel, was ist denn hier so eine Meinung, was herrscht hier so für eine Stimmung. Das ist einfach für mich interessant. Aber ich möchte dich natürlich nicht dazu einladen, mehr Zeit auf Social-Media-Plattformen zu verbringen. Um Gottes Willen natürlich nicht. Falls du aber trotzdem mal Lust hast, guck mal in die Kommentare rein. In dem Fall war es eben so, dass ich also auch aus Gewohnheit die Kommentare geöffnet habe und da durchgescrollt bin und einfach auch sofort gesehen habe, ja, mein Pudel auch, ja, mein Pudel auch, oh, mein Pudel auch. Und dann kamen noch so ein paar unfaire Erziehungstipps, die immer kommen in solchen Momenten. Räum den Napf einfach nach einer halben Stunde weg, dann kriegt er halt nichts mehr. Es ist noch kein gesunder Hund vor einem vollen Napf verhungert. Das ist auch so, oh. Das ist so eine Aussage, wo ich mir denke, boah, krass, also haben das nicht meine Eltern vor 30 Jahren gesagt? Und war das nicht damals echt eine andere Zeit? Und sind wir nicht irgendwie froh, dass die Zeiten jetzt anders sind? Aber gut, ich gehe da gleich noch drauf ein. Aber das war so der Auslöser und ist so der Hintergrundaufhänger, warum ich über dieses Thema heute spreche. Es geht also nicht darum, jetzt irgendwie so Rasseklischees rauszuhauen und dann zu sagen, das stimmt doch gar nicht alles, das trifft doch gar nicht auf alle Hunde zu. Sondern ich will ein bisschen differenzierter an dieses Thema rangehen. Aber natürlich wird auch kurz gesagt werden, dass Rasseklischees nicht immer zutreffen. Aber jetzt springen wir einfach mal rein, ja? Es wird einfach recht häufig von Hunden erwartet, dass sie sich aufgrund ihrer Rasse auf eine bestimmte Art und Weise verhalten oder auch bestimmte Dinge einfach zutreffen, wie jetzt zum Beispiel Mäkeligkeit beim Essen oder andere Ticks oder Neigungen und so weiter. Aber was genau sagt uns eigentlich eine Rassebeschreibung und was für Infos kriegen wir eigentlich bei einer Rassebeschreibung? Die basieren hauptsächlich auf Zuchtstandards. Das dürfen wir uns immer mal wieder vergegenwärtigen. Und es bezieht sich natürlich stark auf äußere Merkmale. Wie sollen diese Hunde aussehen? Aber auch auf bestimmte Verhaltensweisen, für die diese Hunde eben gezüchtet und früher vor allem selektiert wurden. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass jeder Hund sich jeder Hund aus einer Rasse sich genauso verhält. Also es gibt keine Garantie, dass ein Hund alle rassetypischen Eigenschaften aufweist. Und es ist auch ein ganz, ganz schwerer Rückschluss, wenn wir sagen, ach, das machen doch Pudel immer so. Oder also es geht hier heute übrigens nicht nur um Pudel, also auch alle anderen, die zuhören und keinen Pudel oder Pudelmix zu Hause haben. Alles gut, es war nur das Beispielvideo. Genau, also es ist auch einfach nicht möglich, einen Rückschluss von gleichbleibenden Verhaltensweisen immer zu ziehen. Und vor allem, wir müssen ja auch wieder aufpassen, was ist Kausalität, was ist eine Korrelation? Stell dir mal vor, es wäre ja eventuell möglich, ich stelle mal eine These in den Raum, dass Pudel vielleicht anfälliger sind für Allergien oder Futtermittelallergien oder Magen-Darm-Beschwerden. Und dann würde hier überhaupt nicht die Kausalität bestehen zwischen der Hund ist ein Pudel, deswegen ist er nicht gut, sondern das ist eine Korrelation. Die Kausalität ist, der Hund hat fucking Bauchschmerzen und deswegen frisst er nicht gut. Und dann wird es natürlich schon ein bisschen gefährlich, so du merkst. Aber jetzt machen wir mal eins nach dem anderen. Was haben wir denn eigentlich von diesen Rassebeschreibungen und was bringt es einem, wenn wir auf eine Rasse rückschließen können? Und natürlich, ich mache das auch sofort. Ich sehe einen Hund und ich denke mir natürlich auch, aha, das ist Typ XYZ, ja. Und natürlich kann man sich etwas daraus ableiten, auf jeden Fall. Aber ihr könnt euch das so vorstellen, eine Rasse erhöht die Wahrscheinlichkeit auf bestimmte Dinge. Es gibt einem nicht eine Garantie. Das heißt, wir haben einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit. Hunde bestimmter Rassen haben vielleicht genetisch bedingte Neigungen, aber natürlich kann das Verhalten durch ganz, ganz viele Dinge beeinflusst sein. Durch die Erziehung, durch das Umfeld, durch individuelle Erfahrungen. Und es ist eben auch so, dass diese genetisch bedingten Neigungen, egal jetzt ob bezüglich des Aussehens oder auch des Verhaltens, aber vor allem des Verhaltens, das ist viel spannender, finde ich, das erhöht einfach nur die Wahrscheinlichkeit. Also bei einem Labrador haben wir eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass er gerne Dinge ins Mäulchen nimmt und mit sich rumträgt. Wir haben aber wirklich bei weitem keine Garantie. Bei einem Terrier haben wir eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass er mit seiner Nase gerne unten am Boden entlang schnüffelt und sich schnell bewegenden Dingen hinterher flitzt. Oder. Also das ist sehr individuell. Aber na klar, ja, man kann gewisse Rückschlüsse ziehen und vor allem man hat eine Wahrscheinlichkeit dafür. Es ist aber natürlich total wichtig, dass die Rasse uns zwar Hinweise geben kann auf bestimmte Neigungen, aber am Ende sind Training, Sozialisation und auch die spezifischen Lebensumstände, das ist eigentlich der wichtigste Punkt, des Hundes genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger. Das Verhalten eines Hundes ist also niemals festgeschrieben. Deswegen ist es ja auch nicht so, dass jetzt diese eine Rasse eine harte Hand braucht oder diese eine Rasse XYZ benötigt. Das auf gar keinen Fall. Warum habe ich im Intro gesagt, dass es sogar gefährlich werden kann? Ich finde echt, das kann gefährlich werden, wenn wir bei diesem Ursprungsbeispiel bleiben. Das visualisiert es so wahnsinnig gut. Also die Pudel, die als schlechte Esser gelten, es wird übrigens auch gerne über Pudelmixe gesagt, dass sie nicht so gut alleine bleiben können. Das wird auch gerne dann so als Erklärung abgetan. Aber bleiben wir mal bei den schlechten Essern. Wenn ein Pudel schlecht frisst und es auf die Rasse geschoben wird und es dann so hingenommen wird und gesagt wird, naja gut, ist halt ein Pudel, dann ist es halt mal so, der mäkelt halt mal rum und dann tausche ich halt mal das Futter, aber am Ende muss ich ja irgendwie bei was bleiben und dann frisst er halt mal schlecht und dann geht's halt wieder, ist halt so. Dann kann es natürlich sein, dass wir gesundheitliche, ganz, ganz wichtige gesundheitliche Probleme übersehen. Zahnprobleme beispielsweise, Verdauungsstörungen, Allergien und Unverträglichkeiten. Das sind so die Hauptdinge. Es gibt natürlich auch noch andere Erkrankungen und Umstände, die dazu führen können, dass der Hund schlecht isst. Auch Angst und Stress, chronischer Stress, erhöhter Stress kann auch dazu führen. Das alles sind super, super, super schwerwiegende Probleme. Und wenn wir jetzt einfach nur sagen, ach ja, Pudel, schlechter Esser, macht mein Pudel auch, dann werden wir diesen Problemen überhaupt nicht gerecht und verpassen auch, dass der Hund eigentlich Hilfe braucht. Deswegen finde ich das super, super gefährlich. Und auch wenn jemand das wahrscheinlich überhaupt nicht böse meint, na, irgendwie ein Pudelhalter meint es überhaupt nicht böse, hat einfach diese Erfahrung gemacht, denkt, das ist so bei seinem Hund und gibt dann das noch an, als Tipp an andere Pudelhalter weiter. Oh, das finde ich schon schwierig. Ja, das finde ich echt schwierig. Ich finde es eh interessant. Es gibt eine wahnsinnige Begeisterung dafür unter HundehalterInnen. Vielleicht trifft es bei dir auch zu, vielleicht auch nicht. In meiner Beobachtung eine ganz große Begeisterung dafür, sich über die eigene Rasse oder die Rassen, die in dem Hund drin stecken, ganz akribisch zu informieren. Und dann, also es gibt ja auch Webinare zum Beispiel extra für Wischler oder andere einzelne Hunderassen, wo ich mir immer denken würde, boah, das ist aber sehr spitz positioniert. Aber da stehen die Leute irgendwie echt drauf, die halt beispielsweise einen Wischler zu Hause haben. Und eigentlich finde ich das ganz, ganz schwierig, weil ich so nie an Hunde herangehe und auch noch nie herangegangen bin. Also ich erkläre nicht so gerne viel über die Rasse. Ich lasse es schon mal mit einfließen, vor allem wenn man es einfach wirklich gut erklären kann durch genetisch bedingte Neigungen oder extra dafür selektierten Verhaltensweisen, dann kann man das natürlich ganz gut erklären, bestimmte Verhaltensweisen erklären, warum bellt der Spitz sehr gerne und all diese Dinge. Man kann natürlich sagen, also du kannst das natürlich trainieren, aber bitte behalte im Hinterkopf, genetisch fixierte Verhaltensweisen sind schon einfach echt verankert in deinem Hund, also das ist schon mal wichtiger als Erklärung, aber man darf sich davon auch echt total frei machen und muss sich nicht in dieses Korsett schnüren. Und manchmal, das ist ja auch so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung, manchmal, wenn man sich dann auf so Themen fokussiert, dann sieht man die erst recht. Also dann denkt man sich so, ah ja, stimmt, mein Jagdhund ist wirklich super selbstständig, der macht wirklich nichts mit mir und der will wirklich alles nur alleine machen, ganz schwer zu erziehen, ganz schwer zu erziehen. Also man stürzt sich ja dann als Mensch auch so ein bisschen drauf. Und auf der einen Seite kann das mal eine Hilfestellung sein, ich finde es aber auf der anderen Seite viel öfter schwierig, na, sich so auf diese Rasse zu stürzen und sich dran festzuhalten. Eine Sache, der muss ich aber zustimmen, es hat schon was total nett im positivsten Sinne gemeint, was Nettes, wenn man einen bestimmten Hundetyp hat. Ich jetzt zum Beispiel meine kleine Terrierin und dann komme ich in Berührung mit anderen Terriern und sehe so meinen eigenen Hund in den anderen Hunden. Also ich sehe die Emma in einem anderen Terrier durch eine Bewegung, die super ähnlich ist, durch eine Neigung, die super ähnlich ist, durch einen gewissen Witz, den die Hunde irgendwie mitbringen, auf so eine ganz bestimmte eigene Art und Weise. Und da muss ich auch echt immer schmunzeln. Und auch zum Beispiel Emmas Terrierfreundin, die Mali, die Hündin von Christina, da ist es auch so, die sind so unterschiedlich, die beiden. Emma und Mali sind so unterschiedlich. Und doch am Ende super ähnlich. Das ist wirklich, ich finde auch total nett zu beobachten. Diese Unterschiedlichkeit und Ähnlichkeit von Hunden desselben Typs. Und das mag ich selber, das mal, wenn mir da was auffällt, das so ein bisschen schmunzelnd und wohlwollend zu beobachten. Aber wenn ich jetzt den ganzen Tag durchs Leben gehen würde und bei allem sagen würde, ach ja, sie ist halt ein Terrier, ach ja, sie ist halt ein Terrier, dann würde ich ja auch nicht mehr froh werden. Und außerdem, so klischeehaft trifft es nun mal einfach nicht zu. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Gute Hundeerziehung beginnt mit dem richtigen Wissen. Puh, was bedeutet das eigentlich? Du hast es sicherlich schon mal erlebt, dass du eine Frage zu deinem Hund hattest und 10 verschiedene Antworten bekommen hast. Und welche ist jetzt eigentlich die richtige? In Sachen Hundeerziehung spricht gefühlt jeder mit. Bei Fifi und Struppi bieten wir dir Weiterbildungsmöglichkeiten für vielfältige Themen der Hundeerziehung an, so dass du auch als Hundehalterin verstehst, wie Methoden und Anleitungen wirklich funktionieren und was das auch bei deinem Hund auslöst. Dafür springen wir in unseren Webinaren tief in ein Thema rein, geben dir alle nötigen Hintergrundinformationen, die du wissen solltest. Außerdem bekommst du immer auch konkrete Anleitungen mit an die Hand, um direkt in die Umsetzung zu gehen. Unsere Methoden richten sich nach folgenden Werten. Sie sind fundiert, funktionieren nachhaltig und sind fair zum Hund. Vom Alleinebleiben über die Leinführigkeit bis hin zu wichtigen Erkenntnissen der Körpersprache. Schau doch gerne mal rein und stöbere durch unsere Academy. Alle Infos findest du unter fifiundstruppi.de. Anderes Beispiel auch noch, also nahe zum Thema Rasseklischees als Ausrede in Anführungszeichen für Verhaltensprobleme. Wir hatten das schlechte Essen, das eigentlich gesundheitliche Themen hat. Es gibt keine mäkligen Fresser, Esser, Hunde. Na, das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Es gibt keine mäkligen Hunde. Es gibt Hunde, für die ist Futter wichtiger als für andere Hunde, zum Beispiel auch als Art der Belohnung. Da gibt es durchaus Unterschiede und Präferenzen. Aber es gibt nicht per se den mäkligen Esser. Es gibt immer einen Grund dafür, wenn ein Hund mäkelig frisst. Ja, auch bei deinem. Nein, dein Hund ist keine Ausnahme. Nein, dein Hund ist nicht mäklig. Und ja, bei uns Menschen gibt es sicherlich irgendwie mäklige Esser, keine Frage. Aber wir können nicht alles, was für uns Menschen zutrifft, auch auf Hunde übertragen. Aber natürlich gibt es smarte Hunde. Natürlich lernen die Hunde, wenn ich lange vorm Napf sitze, dann wird mir noch ein Klecks Joghurt obendrauf getan. Oder ein bisschen Lachsöl. Oder, keine Ahnung, was irgendwas, was den Hund sehr gerne mag, ein bisschen mit Leberwurst angereichert. Ja? Dann wird es mir aus der Hand gefüttert. Natürlich beobachten unsere Hunde sowas und lernen das und kriegen das mit. Da kann man sich ein Problem aufbauen. Unter Umständen, wenn man einen smarten Hund zu Hause hat, der sich denkt, ey, warte mal, das habe ich jetzt doch durchschaut. Aber es kann nicht, also es steckt nicht immer etwas Erlerntes dahinter und es kann nicht die Lösung sein zu sagen, friss oder stirb. Na, das kann es wirklich einfach nicht sein. Bitte auf gar keinen Fall. Aber halt auch nicht so viele Toppings drauf geben. Das natürlich auch nicht. Also ich sage auch da wirklich immer zu meinen Teams, wenn dein Hund nicht frisst, anhaltend nicht frisst, dann liegt es nicht mehr in deiner Verantwortung, den zum Essen zu kriegen. Geh dann einfach bitte zu einem Tiermediziner, zu einer Tiermedizinerin in eine Klinik, in eine Tierarztpraxis. Da sind die Spezialisten. Und wenn der Hund sich verweigert zu essen, über mehrere Tage hinweg, dann ist man dort richtig aufgehoben. Und ja, dann beginnt womöglich ein Rattenschwanz in der Diagnostik, weil es nicht immer so easy ist. Da bin ich voll bei allen. Aber es ist nicht mehr in eurer Verantwortung dann, weil ich hatte schon HundehalterInnen als Team in der Verhaltensberatung, die haben wirklich dann also versucht, das Mäulchen aufzumachen und dem Hund das irgendwie reinzustopfen. Und da habe ich mir auch gedacht, also es geht wirklich nicht darum, dass du deinen Hund jetzt eigenständig zwangsernähren musst. Das ist, die Verantwortung darfst du abgeben an Mediziner oder Medizinerin. Aber ich will jetzt gar nicht so lange über Essen sprechen, das ist halt so ein schönes Beispiel. Aber es wird teilweise wirklich auch gesagt, diese und jene Rassen, die haben Stress beim Alleinebleiben, denen kann man das nicht beibringen. Das ist ganz, ganz falsch. Also ich habe auch letztens mit Tine von Fairdogs darüber gesprochen, die ist spezialisiert auf Trennungsstress und Alleinbleiben. Und und von Tine von Fairdogs kommt auch bald ein Alleinbleibkurs bei uns bei Fifi und Struppi. Das kann ich an der Stelle schon mal kurz droppen und verraten. Und es ist ein unfassbar toller Kurs natürlich. Das muss ich noch kurz ergänzen. Der ist ganz, ganz, ganz wahnsinnig toll. Und Tina hat zum Beispiel auch gesagt, in ihrer Wahrnehmung und ihrer Erfahrung nach stimmt das auch gar nicht. Also die Rassen, die ich da aufgezählt habe, von denen mir das immer so berichtet wird und was man so hört und liest, die sind gar nicht vermehrt bei ihr im Trennungsstresstraining, im Alleinbleibtraining. Also es ist ganz spannend, dass da sind schon sehr, sehr viele Mythen auch und man findet immer Gleichgesinnte. Also ich würde jetzt auch eine These über die Emma als Terrier aufstellen können und dann würde ich schon andere Terrier finden, die auch dasselbe Verhalten zeigen und dann kann ich anfangen, mir aus dieser These irgendwie einen Mythos und ein Klischee zu formen und es dann immer weiter in die Welt raus zu posaunen. Also es ist echt ein bisschen schwierig. Dann, zweiter Punkt, das ist auch echt eine Gefahr von Rasseklischees, dass wir die Rasse so als Schicksal hinnehmen. Ja? Also es gibt so ein paar Rassen, da wird umgangssprachlich gesagt, die gelten als nicht erziehbar. Bei afghanischen Windhunden habe ich das zum Beispiel hin und wieder gehört. So, die Eltern von meinem Freund haben ihr Leben lang schon Afghanen. Und da ist es auch immer so, also keine dieser Hunde kann irgendwie Sitzplatz oder keine Ahnung was, also eigentlich können die gar nichts, was nicht schlimm ist. Ja? Aber es wurde immer erklärt damit, dass die ja nicht erziehbar wären. Oder auch wenn ein Verhaltensproblem mal aufgetaucht ist, einer der Hunde hat mal Fahrradfahrer angebellt oder Menschen, die plötzlich aufgetaucht sind, wurde auch selten umgesetzt, was ich geraten habe, weil halt dann ganz schnell kam, ah ja, die sind ja nicht erziehbar. Und ich habe mir immer so gedacht, woher kommt das eigentlich bei Afghanen? Also warum sollen die nicht erziehbar sein? Ja? Und solche Klischees führen halt echt oft dazu, dass dann HundehalterInnen recht früh aufgeben und denken, Erziehung ist zwecklos. Na, die sind eh nicht erziehbar. Oder man geht dann auf so eine Aversiv-Ecke sofort. Ja, also wenn dann hier nur mit Druck und mal mit Ruckeln, Rucken und mal mit Durchsetzen, weil die sind ja nicht normal erziehbar. Ich so, hä, woher kommt das? Woher kommt das? Auch Katzen kann man echt krass gut erziehen. Ja, also bei Katzen sagt man das ja auch so häufig, die sind nicht erziehbar. Na, es ist eigentlich totaler Quatsch, ja. Genau, also das stimmt nicht. Auch solche Rassen können mit dem richtigen Ansatz natürlich durchaus erzogen werden. Und dann ist mir noch so als drittes Beispiel Klischee oder Gefahren von Rasseklischees eingefallen, dass ja auch so der Umgang mit dem Hund und die Auslastung des Hundes, das wird ja auch ganz, ganz viel an der Rasse festgemacht. Und da ist es nun mal ein sehr gängiges Klischee, dass man sich den Hütehund mal rausholt aus der Klischeenkiste. Der Hütehund und der Auslastungswahn. Ja, Hütehunde sind wirklich ein klassisches Beispiel dafür, wie Rasseklischees problematisch sein können. Viele denken, dass diese Hunde nonstop beschäftigt werden müssen, weil sie sonst unglücklich sind. Und das führt echt dazu, dass man die ganz oft super überfordert, weil die dann auch teilweise falsch ausgelastet werden, überlastet werden und nicht lernen, eigentlich zur Ruhe zu kommen, zu pausieren, zu entspannen, was man ja natürlich bei arbeitswütigen Rassen durchaus auch machen muss. Ja? Man kann schon Tendenzen feststellen, oftmals, also Hunde, die aus Arbeitslinien kommen, die sind oftmals durchaus anspruchsvoller im Zusammenleben, weil die anspruchsvoller sind. Also die sind einfach, man merkt das schon, ne? Durchaus gezüchtet worden, um was zu leisten. Die wollen auch was leisten. Das heißt aber natürlich absolut nicht, dass die durchgehend leisten, leisten, leisten müssen und ausgelastet werden müssen. Eigentlich müssen die ja genau das genaue Gegenteil lernen in unserem Zusammenleben. Ja, du musst nicht den ganzen Tag Schäfchen hüten, du musst nicht den ganzen Tag einer Aufgabe nachgehen, sondern du darfst auch mal entspannen und zur Ruhe kommen und gerne eben auch im häuslichen und familiären Kontext. Also der Fokus sollte eigentlich ganz woanders liegen und das ist auch etwas, wo man so reinrutscht, wenn man eben sich so auf diese Rasseklischees, also auf diese Rasseklischees aufspringt. Was sollte man also stattdessen beachten? Natürlich, ich sage es ja so häufig, den Hund ganz individuell beobachten, egal welche Rasse. Der individuelle Hund sollte immer im Mittelpunkt stehen. Jeder Hund hat seine eigene Persönlichkeit. Unabhängig von der Rasse, also im Hinterkopf behalten, ja, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass er XYZ toll findet, darf es gerne ausprobieren, aber es muss halt nicht sein. Und das Verhalten und die Bedürfnisse von deinem Hund sind so individuell, dass sie sich halt nicht pauschal aus einer Rasse ableiten lassen. Auch innerhalb von einer Rasse, auch man sieht es auch oft bei Geschwisterhunden, wie unterschiedlich die sind. Und ja, da sind auch Ähnlichkeiten, ohne Frage, aber die Emma zum Beispiel, die hat hier im Park zwei Sheltie-Freunde, Schwärme, muss man schon fast sagen, die liebt diese beiden. Das sind zwei Sheltie-Rüden und die kommen nicht aus demselben Wurf, aber aus derselben Zucht, sind irgendwie über Ecken miteinander verwandt, wenn ich es richtig verstanden habe. Die sind wie Feuer und Wasser. Die sehen nur identisch aus und natürlich, laufen auch die Beinchen identisch so nebeneinander her. Sie sind super süß, super lustig. Klar sieht man da viel Ähnlichkeit auf den ersten Blick und optisch, aber die sind vom Typ her, von Bedürfnissen und vom Charakter voll unterschiedlich. Super, super krass unterschiedlich. Aber man findet Dinge, die, also man sieht die Dinge, auf die man sich konzentriert worauf man den Fokus hat, die Dinge fallen einem einfach stärker auf. Ne? Deswegen natürlich sieht man Gemeinsamkeiten. Dabei sind auch einfach ganz viele individuelle Neigungen dabei. Also super wichtig, deinen eigenen Hund zu beobachten, nicht blind der Rassebeschreibung zu vertrauen und einfach wirklich mal auch ganz kritisch zu hinterfragen. Ja, es ist ein Labby, aber will der wirklich apportieren und hat der da richtig, richtig viel Bock auf Dummy-Sport? Oder hat der vielleicht auf was anderes viel mehr Lust? Oder. Training, Erziehung und Umwelt sind entscheidend. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Also Verhalten kann in vielen Fällen durch Erziehung und Training beeinflusst werden. Und auch da helfen eben Rasse, Stereotype nicht weiter. Und wir sollten uns wirklich viel mehr fragen, wie können wir den Hund individuell fördern? Was braucht dieser eine Hund? Und vor allem auch die Umwelt macht einen wahnsinnig großen Unterschied auf das Verhalten der Hunde. Genau. Was bedeuten eigentlich Bedürfnisse, also die individuellen Bedürfnisse, auf die wir gucken sollen? Bei der bedürfnisorientierten Hundeerziehung geht es ja darum, auf den jeweiligen Hund einzugehen, seine Vorlieben, aber auch seine Schwächen zu erkennen und ihm vor allem zuzugestehen, dass er eigene Bedürfnisse haben darf, wie auch als HundehalterInnen. Bitte, bitte sogar, weil sonst werden wir nicht happy auf Dauer im Zusammenleben mit Hund. Wir müssen uns auch um unsere eigenen Bedürfnisse kümmern. Aber die bedürfnisorientierte Hundeerziehung sieht es eben auch vor, dass unsere Hunde eigene Bedürfnisse haben, die wir nicht nur im Training und der Erziehung, sondern auch im ganzen Zusammenleben berücksichtigen, damit sie halt ausgeglichen sind, das Wohlbefinden, das Mentale und das Körperliche so hoch wie möglich ist, weil dann entstehen auch die wenigsten Verhaltensprobleme im Zusammenleben. Zusammengefasst kann man also sagen, Rassebeschreibungen können uns einen ersten Hinweis geben auf eine Veranlagung, auf eine bestimmte Neigung. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit darauf, aber es ist kein festes Regelwerk und vor allem nicht als Erklärung für Verhaltensprobleme. Bitte, bitte, vor allem nicht als Erklärung für Verhaltensprobleme. Die sind individuell zu betrachten und da muss man rangehen und da kann man nicht einfach sagen, ist halt so, weil XYZ. Der einzelne Hund zählt, nicht die Rasse. Was ist mein Tipp an dich? Beobachte deinen Hund, schau, welche Bedürfnisse der tatsächlich hat. Verlass dich nicht auf die Rassebeschreibung oder Klischees. Ja, wenn es dir Spaß macht, lies dich da ein bisschen ein. Ist überhaupt nicht schlimm. Schmunzel auch darüber, wenn du Gemeinsamkeiten erkennst. Es ist witzig, das zu beobachten. Auch Neigungen, die im Welpenalter schon rauskommen. Ich habe zum Beispiel immer total gerne in Welpenspielstunden, als ich die noch gegeben habe, die kleinen Aussies beobachtet, die kleinen Australian Shepherds. Das war lustig, die sind wirklich wie die kleinen Sheriffs, waren die schon auf dem Hundeplatz und haben hier kontrolliert, wie die anderen Hunde miteinander spielen. Wie die Kindergärtner irgendwie war das. Das war total witzig, sahen aus wie so kleine Plüschschäfchen. Und man hat genau erkannt, was verwirrend für eine Rassekomponente mit drin steckt. Also man kriegt schon Neigungen raus, gar keine Frage, aber ich glaube, das Haupt-Takeaway ist, ja, es gibt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auf Neigungen. Bitte nicht als Erklärung für Verhaltensprobleme verwenden und dann ein Thema abtun und sich nicht mehr darum kümmern. Das ist, glaube ich, die beste Zusammenfassung. Genau. Also, wichtigster Satz, der einzelne Hund zählt, nicht die Rasse. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus dieser kurzen, knackigen, aber hoffentlich informativen Podcast-Folge. Feedback zur Folge wie immer super gerne an hello@fiffiundstruppi.de oder auf unserem Instagram-Account unter @fiffiundstruppi. Und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder unsere Podcast-Folge hörst oder ich den einen oder anderen in unseren Webinaren und Kursen sehe. Und ansonsten kann ich nur noch sagen, bis zum nächsten Mal.